Es ist Samstag, der 29. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
In Berlin sind SPD und Union von einem gemeinsamen Koalitionsvertrag noch so weit entfernt wie Donald Trump vom Friedensnobelpreis. Ein erster Schritt zum Kompromiss könnte sein, wenn die SPD davon abrückt, das Grundsatzprogramm der Jungsozialisten zu 100% umsetzen zu wollen. In Washington wird ein Journalist versehentlich in eine Chatgruppe der mächtigsten Regierungsvertreter eingeladen, in der gerade ein Militärschlag geplant wird. Nun zerreißen sich Journalisten wie ich den Mund darüber, natürlich auch aus Frust, dass sie selbst nicht eingeladen wurden. Die spektakulären Nachrichten aus den USA reißen derweil nicht ab. Es gibt, bitte festhalten, prominente Trennungsgerüchte. Glücklicherweise betreffen sie nicht das romantische Vorzeigetraumpaar Donald und Melania Trump, sondern Barack und Michelle Obama. Die Welt ist schlecht, der Apofika Presseclub aber ist sehr, sehr gut, dank dieser Gäste. Johanna Roth, sie ist Washington-Korrespondentin von Zeit Online und wacht jeden Tag zu neuen Wahnsinnsmeldungen aus dem Weißen Haus auf. Sie sagt, langsam gewöhne sich die Öffentlichkeit daran, dabei werde es genau jetzt gefährlich. Maximilian Popp, er ist stellvertretender Ressortleiter Ausland beim Spiegel und hatte lange als Korrespondent aus Istanbul berichtet. Er meint, die Autokraten der Welt fühlen sich durch Trump ermutigt und dürften jetzt noch schamloser nach der Macht greifen. Paul Ronsheimer, er ist stellvertretender Chefredakteur der BILD und einer der profiliertesten deutschen Kriegsreporter. Er ist eigentlich täglich an einem anderen Ort, podcastet von dort, meist von den politischen Krisenherden dieser Welt. Da ist es fast ein Wunder, dass er jetzt leibhaftig neben mir in Berlin sitzt. Einen schönen guten Tag euch drei.
Hallo.
Moin, moin.
10 Wochen sind nun vergangen, seit Donald Trump die Präsidentschaft übernommen hat. Und seither gibt es für mich persönlich 2 Dominanten. Er versteht sich in der Außenpolitik offenkundig besser mit Autoritären und Diktatoren als mit Demokraten und er agiert innenpolitisch, als wolle er die Demokratie in den USA selbst unterminieren, sie schwächen, ja vielleicht sogar abwickeln. Vor diesem ernsten Hintergrund wirkt es ja fast erleichternd zu sehen, wie dilettantisch seine Jungs, ja es sind überwiegend Jungs um ihn herum, im Alltag so unterwegs sind. Großer Skandal diese Woche, der Chefredakteur des Magazins The Atlantic veröffentlichte die Inhalte eines Signal-Gruppenchats, in dem unter anderem Vizepräsident J.D. Vance und Verteidigungsminister Pete Hegseth über Angriffspläne des US-Militärs auf die Houthis im Jemen diskutierten. Was das Ganze wie einen Scherz wirken lässt, Trumps nationaler Sicherheitsdirektor Michael Waltz hatte den Journalisten selbst in die Chatgruppe eingeladen. Johanna, du hast geschrieben, dass dies der erste Skandal sei, der Trump tatsächlich zusetzen könnte. Warum?
Weil tatsächlich jetzt auch mehrere Republikaner sich schon offen entsetzt geäußert haben, also offener als man das gewohnt ist. Die Republikaner im Jahr 2025 sind ja eine Abnick-Partei eigentlich geworden, die sich hinter im Prinzip alles stellen, was Trump verkündet und was er tut. Und jetzt ist aber eben der Schock auch groß und wird halt vor allem auch geäußert, sogar aus diesem MAGA-Spektrum, also diese Influencer, Podcaster, die ja für Trump immer wichtiger geworden sind. Da gab es jetzt auch einige, die gesagt haben, also bitte steht doch einfach dazu, da ist echt Mist passiert und im Zweifel mindestens Mike Waltz, also der nationale Sicherheitsberater, dessen Account den Journalisten hinzugefügt hatte, der muss doch bitte gefeuert werden.
Ja, und Trump hat selber schon Andeutung gemacht, also dass er alles andere als zufrieden ist mit seinem nationalen Sicherheitsberater, der eher so eine Art Unsicherheitskreateur ist. Paul, du hast dich diese Woche auch intensiv mit diesen Chatnachrichten beschäftigt. Wie blickst du auf diese Posse und was sagt das eigentlich über die Menschen aus, die aktuell in Washington am Ruder sind?
Also ich glaube, wir tun uns ja immer sehr leicht zu sagen, das sind alles irgendwie Verrückte bei Donald Trump und die haben keine Ahnung und was machen die da? Ich glaube ganz grundsätzlich, dass so eine Signal-Gruppe häufiger vorgekommen ist, als wir uns das wünschen würden, auch in anderen Regierungen und in anderen Sphären.
Also, aber man muss auch sagen, weder du noch ich wurden da je eingeladen.
Ja, das ist traurig.
Obwohl du wahrscheinlich
Nein,
schon,
ja. leider nicht. Wir wurden nie eingeladen, du hast vollkommen recht. Ich finde an diesem Chat, je länger ich drüber nachdenke und mit vielen Kollegen darüber diskutiert, eine Sache noch besonders interessant. Die Aussagen von J.D. Vance, und zwar nicht in Bezug auf Europa, sondern in Bezug auf Donald Trump. Und mich hat ein Kollege darauf gebracht, der hat gesagt, in Wahrheit hat sich J.D. Vance in dieser Gruppe einem Befehl fast verweigert. Also man muss sich ja so vorstellen, ja, erst gibt's den Befehl von Donald Trump, okay, greift die Houthis an. Und Michael Walls wollte ja nur die Leute informieren. Und plötzlich fängt J.D. Vance die Debatte an, naja, ist das denn so richtig? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der noch spannend werden könnte. Also ist das Majestätsbeleidigung, ist er deswegen ganz schnell nach Grönland gereist, um es wieder gut zu machen, und entzweit sich da gerade was zwischen Trump und Vance?
Weil das noch als Ergänzung das Argument von Vance war, warum er davon nicht so begeistert war. Eigentlich meint er, ist doch gerade unser Signal den Europäern zu sagen, kümmert euch mal um euren Scheiß alleine. Und das
und eine Sache noch in dieser Debatte, hat dann ja Stephen Miller gesagt, nein, der Präsident hat doch gesagt, wir sollen diesen Schlag. Also auch das in der ganzen Zusammensetzung.
Max, wie blickst du darauf? Ist das die Ansammlung der Leute dort eine Art Dilettantenverein? Oder ist denen einfach nur jede konventionelle Geflogenheit scheißegal?
Die klingen so ein bisschen wie Fred Boys, dachte ich. Also dieses Rumproleten auch und dann die Emojis. Also die Form ist schon ungewöhnlich.
Raketen-Emoji.
Ja, ich finde den Punkt, den Paul gemacht oder angesprochen hat mit Europa, aber schon auch interessant. Also was da auch wieder deutlich wurde, diese Verachtung für die Europäer, die Vance da äußert. Aber Hexeth stimmt ja dann mit ein und sagt, ja, sehe ich genauso, diese freeloading Europeans irgendwie. Und das in einem vermeintlich geschützten Raum, das offenbart schon deren Denkweise.
Was meint ihr denn mit Blick auf den nationalen Sicherheitsberater und auf den Verteidigungsminister Hexeth? Wird das Konsequenzen für die haben oder bleibt alles, wie es ist? Paul?
Ich glaube, es bleibt alles so, wie es ist, bis Trump denkt, es geht nicht mehr anders. Weil er sich halt wie immer von der Presse nichts vorschreiben lassen will. Er wird jetzt hoffen, dass diese Hearings irgendwie so ausgehen, dass nichts passiert. Johanna hat es gesagt, es gibt jetzt auch erste Republikaner. Aber also ich finde eigentlich angesichts der Größe dieses Skandals, also ich glaube, da hätte es schon Rücktritt gegeben. Und allein, dass es bis jetzt nicht passiert ist, deutet für mich so ein bisschen darauf hin, dass zumindest Stand jetzt Trumps Leute da keine Konsequenzen wollen und er auch nicht.
Ja. Maggie Haberman hatte heute in der New York Times den Punkt gemacht, dass Mike Waltz vielleicht doch geopfert werden könnte. Weniger wegen dieses Lapsus und wegen der mangelnden Vorsicht, sondern weil Trump offenbar auf Zinne ist, dass Mike Waltz mit diesem Atlantik-Journalisten Goldberg überhaupt kommuniziert. Warum ist der in deinen Kontakten?
Ja. Man muss wissen, dass Trump Goldberg speziell verachtet, weil der 2020 aufgedeckt hatte, dass Trump über im Krieg gefallene US-Soldaten als Loser und Trottel gesprochen hat, was ihm dann natürlich schon geschadet hat. Deswegen ist er da speziell, hat er da einen speziellen Groll gegenüber diesem Magazin auch.
Es war ja bisher bei Trump immer so, da denkt man so, jetzt ist etwas passiert, das ist ja unglaublich und das verändert alles. Und drei Tage später war der nächste Aufreger da. So war es ein bisschen auch in dieser Woche, als Trump ankündigte, 25% Zoll auf ausländische Autos erheben zu wollen. Für Deutschland ein ziemlicher Schlag natürlich. Immerhin wurden im letzten Jahr fast 450.000 Autos aus deutscher Produktion in die USA verkauft, Gesamtwert von fast 25 Milliarden Euro. Johanna, welches Kalkül verfolgt Trump damit? Es ist ja nicht ganz unbekannt, dass er mit Zoll Politik macht, hat er auch in seiner ersten Präsidentschaft so gemacht, hat dann aber ganz schnell wieder zurückgezogen. Warum geht er jetzt so dominant und aggressiv wieder beim Thema Zölle vor?
Dominanz ist eigentlich das Stichwort hier. Also das Motiv, was sich so durch alles zieht, was er außen- und sicherheitspolitisch gemacht hat in den letzten Wochen, ist ja, Stärke zu beweisen und eben kleinere Länder, ob es jetzt was ganz Kleines ist wie Grönland oder eben Deutschland, die Europäische Union, denen quasi zu zeigen, wer hier das Sagen hat, indem er sie also bedroht und unter Druck setzt. Und letztlich sind diese Zölle eben ein strategisches Ziel, was immer weiter hochgedreht wird. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Wesen von Zöllen, dieses Rädchen immer weiter hochzudrehen, aber er benutzt das schon anders, als es eigentlich gedacht ist, natürlich.
Mhm. Paul, glaubst du, dass Trump seine knallharte Zollpolitik diesmal länger und nachhaltiger durchzieht als in seiner ersten Präsidentschaft, wo das eben nur ein Strohfeuer am Anfang war?
Ich glaube, es liegt ein bisschen an uns. Wir sehen, wie schwach Europa darauf antwortet. Ich frage mich jeden Tag, wann spricht denn mal jemand Klartext und sagt, Europa hat auch was zu bieten und wir könnten uns auch zusammenschließen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das war ja in der ersten Amtszeit von Trump damals der bekannte Jean-Claude Juncker, der irgendwann zu Trump gefahren ist und gesagt hat, okay, wenn du das machst, dann machen wir das. Es liegt sicherlich auch ein bisschen an den anderen Krisen, wo wir uns abhängig fühlen, abhängig machen oder abhängig sind, je nach Definition von den USA, also der Krieg in der Ukraine, die Verhandlungen, die geführt werden, die wirtschaftlichen Probleme, die schon angesprochen wurden und irgendwie Israel und Nahost natürlich auch. Und das ist dann doch eine andere Situation als noch 2016. Also die Weltlage ist einfach sehr viel komplizierter.
Ja, und ich glaube, Trump zielt schon darauf ab, die Europäer zu spalten. Das hat in der ersten Amtszeit nicht so gut funktioniert. Du hast es gesagt mit Juncker. Damals ging Angela Merkel zu Juncker und hat gesagt, du machst es jetzt, du sprichst für uns. Er hat es gut gemacht, er hatte aber da auch die Prokura. Ich weiß nicht, ob von der Leyen die gerade hat und ich weiß nicht, ob die EU-Staats- und Regierungschefs so geschlossen stehen, wie sie es damals waren. Da hätte ich Zweifel.
Ist ja auch die Frage, wie die Autofirmen, die ja hier ganz klar adressiert sind, reagieren, weil Trump sagt ja gleichzeitig, Leute, ist doch gar kein Problem, ihr könnt doch bei uns die Autos verkaufen, ihr müsst einfach nur eure Werke bei uns errichten und sie bei uns produzieren. Glaubst du, da wird jetzt gerade in den Vorstandsetagen der deutschen Autobauer mal ernsthaft auch drüber diskutiert, ob das nicht vielleicht dann doch der glimpflichste Weg daraus ist aus diesem Dilemma?
Also ich kann mich noch an die Zeit rund 2017, 18 erinnern und da haben die Autochefs damals wirklich wie verrückt versucht, irgendwie Termine im Weißen Haus zu bekommen und haben wirklich alle verrückt gemacht und ja auch wahnsinnig geschleimt. Also ich glaube, die versuchen das jetzt und da hat Max einen Punkt, denn wir stehen irgendwie null geschlossen da, ja. Also er wird versuchen, Orban da rauszulösen, hat er eh schon geschafft. Er wird versuchen, auch irgendwie einen Keil weiter zwischen...
Meloni.
So, und das Gleiche wird er in Sachen Wirtschaft versuchen. Wird sagen, derjenige, der als erstes hier ist, der wird belohnt.
Dann lasst uns noch mal einen Moment rauszoomen und sortieren, weil eine der Strategien von Trump, ich habe das eben schon angedeutet, ist ja, uns jeden Tag mit so vielen Wahnsinnsaktionen zu konfrontieren, dass wir eigentlich auch als diejenigen, die das versuchen einzuordnen und zu diskutieren, nicht mehr hinterherkommen. Steve Bannon, Trumps ehemaliger Wahlkampfberater und angeblich immer noch wichtiger Berater im Hintergrund, hatte genau das 2019 schon einmal in einem Interview erklärt. Wir hören mal kurz rein.
I said, all we have to do is flood the zone. Every day we hit them with three things. They'll bite on one and we'll get all of our stuff done. Bang, bang, bang. These guys will never be able to recover.
Ja, also sinngemäß, wir müssen die Öffentlichkeit mit immer neuen Sachen überfluten, jeden Tag drei Sachen raushauen. Sie, die Öffentlichkeit, werden bei einer Sache schon anbeißen und dann setzen wir all unser Zeug um. Bang, bang, bang. Mit diesem Tempo baut Trump gerade die USA um. Wir schauen mal genauer hin, was gerade passiert und schauen als erstes auf DOGE. Steht für Department of Government Efficiency, steht eigentlich für ein Internet-Meme und eine im Scherz gegründete Digitalwährung, zu deren Fans Elon Musk zählt. Aber unter demselben Namen wütet Musk gerade auch im Auftrag Trumps in US-Behörden das Playbook. Sie tauchen in den Hauptquartieren der Behörden auf, verschaffen sich Zugang zu sensiblen Daten- und IT-Systemen, kündigen Lieferantenverträge und feuern massenhaft Mitarbeiter. Die Kettensäge für die Bürokratie nennt Musk das. Die Auswirkungen davon bekommen derzeit vor allem die Entlassenen zu spüren. Johanna, du lebst in Washington, bist uns von dort zugeschaltet. Wer wird da gerade alles so entlassen?
Also anfangs waren es ja wirklich vor allem die Mitarbeiter und auch eben sozusagen Vertragspartner von USAID, also der Entwicklungshilfebehörde. Das waren dann auch die ersten, die so auf die Straße gegangen sind. Da gab es so eine erste Welle der Empörung, dann vor ungefähr zwei Wochen war es das Bildungsministerium. Da kommen jetzt so zwei Sachen zusammen. Das ist ja eine lang gehegte Forderung dieser christlichen Rechten. Die wollen also, dass Bildung an die Familien zurückgegeben wird, die dann quasi stärker auf christliche Privatschulen setzen. Es sind aber auch so kleine Sachen, zum Beispiel das Consumer Financial Protection Bureau, das ist also sozusagen eine Verbraucherzentrale für Finanzfragen, die in der Finanzkrise gegründet wurde, die also quasi Bürger vor Banken, die sie über den Tisch ziehen, platt gesagt, schützen soll. Und die ist auch de facto zerschlagen worden, diese kleinere Behörde. Und da zum Beispiel kann man das auch ganz gut verknüpfen mit den Interessen, die Musk mutmaßlich da hat, denn X bringt ja so einen Zahlungsdienst auf den Weg und das wäre zum Beispiel etwas, was diese Behörde beaufsichtigen würde. Also er kürzt nicht nur um dieser vermeintlichen Effizienz willen, sondern mutmaßlich auch, weil ihm das selber oder seinen Unternehmen was bringt.
Also das ist schon die Verquickung von staatlichen Aufgaben und privatem Interesse und auch Fortkommen. Welchen Plan verfolgen Trump und Musk im Kern?
Ich glaube, es geht im Kern um Zerstörung. Also es ist ja brutal, wie die da reingehen. Das ist ein bisschen das Playbook, das Musk ja auch in seinen Firmen hatte, das er bei Twitter, heute X, ja auch schon angewandt hat. Einfach mal alle rauswerfen und dann gucken, was passiert. Es ist nur wirklich schockierend ignorant, so an einen Staatsapparat ranzugehen, an Behörden. Und es hat real-life Consequences, nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Johannes hat es gesagt, sondern wenn wir über US Aid sprechen, dann geht es da um Menschenleben. Und zwar nicht nur in den USA oder am allerwenigsten wahrscheinlich in den USA, sondern weltweit. Dann geht es um Hilfe gegen HIV in Afrika. Dann geht es um Bildung in Jordanien. Es ist absolut verheerend. Aber das ist, ja, das ist schon eine Form von radikaler Ideologie und einem radikalen Zerstörungswillen, der mir zumindest Angst macht.
Und es werden Menschen sterben, ne? Beziehungsweise sind schon gestorben. Die New York Times hatte neulich eine Recherche, was diese eingestellten oder eingefrorenen Programme bedeuten. Impfprogramme, Ernährungsprogramme, geschlossene Suppenküchen und so. Also das wird drastischste Auswirkungen haben, beziehungsweise hat es schon, ja.
Elon Musk, J.D. Vance und Co. sagen ja schon lange, dass sie endlich wieder die freie Rede in den USA herstellen wollen. Paul, warum ist überhaupt das Gefühl entstanden, dass man dort nicht mehr frei reden könne? Ist doch ein freies Land.
Ja, wo das entstanden ist, also ich glaube, da müssen wir viele Jahre zurückgehen in der gesamten Trump-Debatte. Ja, also durch Social Media, durch DC-Diskussionen, die vielleicht tatsächlich bestimmte Themen priorisiert haben und wo andere sich abgehängt gefühlt haben. Ja, es ist, glaube ich, einfach grundsätzlich ein sehr gefühliges Thema. Aber diese Attacken auf Medien, glaube ich, haben nochmal zugenommen. Ich glaube, auch in ihrer ideologischen Form. Also das wirkt alles sehr viel durchdachter. Ja, also wenn man sich anschaut, das Interessante ist ja, dass dort jetzt Politico angegriffen wird, ja, was zu Axel Springer gehört, ja, und als ganz schlimme linke Presse, ja, also musst du dir vorstellen, hier
wie das neue Deutschland?
Ja, also hier würde man wahrscheinlich
das neue Deutschland der USA, Politico.
Ja, genau, also es ist ja hochspannend, ja, also hier würde man sagen, Axel Springer, dieses, also wenn man uns beleidigen wollen würde, ne, diese Rechtskonservativen oder was auch immer, und in den USA sind das jetzt die Linksradikalen, ja, also das ist schon ziemlich verrückt und klar, da geht's dann um was auch immer, ja, und mir scheint es so zu sein, dass sie sich sehr viel mehr überlegt haben, wie sie die Medien angreifen, wer ihre Freunde sind. Das sieht man ja auch daran, welche Blogger dort eingeladen sind. Wenn man sich mal mit republikanischen Podcasts beschäftigt, was ich häufiger mache, von Megyn Kelly über Tucker Carlson, und wenn du da reinhörst, dann merkst du, wie sie bedient werden. Ja, alle Wichtigen sitzen dort, von den Sonderermittlern über den nationalen Sicherheitsberater, die sind alle dort, und bei Fox News und alles andere ignorieren sie ziemlich.
Man muss schon aber einmal festhalten, wie phänomenal grotesk das Ganze ist. Ich meine, die Rechte hat uns über Jahre erzählt, ganz, ganz schlimm, diese Cancel Culture, diese Woken-Ideologen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Jetzt sind sie am Drücker und was machen sie? Sie gehen auf die Medien sowieso los, Enemy of the People, AP wird rausgeworfen, weil sie nicht Gulf of America schreiben wollen und. Also ich finde, das ist schon ein Offenbarungseid und sollte einigen, die damit einstimmten, in diesen Anti-Woke-Sing-Sang zu denken geben.
Johanna, Max hat es gerade auch schon angedeutet, unter der Trump-Administration verschwinden gerade immer mehr Wörter von Regierungswebsites und Dokumenten, darunter Begriffe wie Antirassismus, aber auch schwarz, Frau oder politisch. Damit erstellt Trump ja genau die Art von Sprachpolizei, die er der Linken immer vorgeworfen hat. Was steckt dahinter?
Ich glaube, da steckt einmal mehr die Machtdemonstration dahinter. Also das genießt Trump ja auch, das kann man ihm mal ansehen, dass er jetzt eben derjenige ist, der wieder am Zug ist und der jetzt seine Macht, die Macht des Amtes des Präsidenten immer weiter ausdehnt und alles andere erdrückt. Und eben dazu gehört auch die Macht, darüber zu bestimmen, wie gesprochen wird. Also nochmal, ich glaube, er ist kein Ideologe, zumindest nicht im klassischen Sinne. Er ist jetzt so ein bisschen begeistert worden, glaube ich, von dieser rechtskonservativen Agenda, derer, die ihn sozusagen ins Amt gepusht haben, auch mit Spenden. Aber das, was er vor allem daran toll findet, ist, er entscheidet Dinge und er drückt eben, überwältigt damit alle anderen. Auch jetzt, was gestern Abend passiert ist, am Donnerstagabend, dass jetzt auch also Museen sich an eine bestimmte Agenda halten müssen und da Sachen rauskürzen. Ich glaube, das ist das Motiv, was ihn vor allem vorantreibt.
Und der Druck geht auch gegen Universitäten. Die Columbia University zum Beispiel, denen wurde gedroht, $400 Millionen an Bundesgeldern, dass die demnächst gestrichen werden, weil, so die offizielle Begründung zumindest, israelische Studentinnen und Studenten dort vor Protesten nicht genug geschützt wurden. Ging es darum oder habt ihr da noch andere Vermutungen?
Also ich glaube, die Columbia hatte ein Problem mit den anti-israelischen Protesten im vergangenen Jahr und darüber muss man reden. Aber Trump geht ja viel weiter und es geht ja auch nicht nur um die Columbia. Also Vance selbst hat die Hochschulen als Feind markiert und hat gesagt, da müssen wir ran. Und es ist ja eben, wie gesagt, nicht nur die Columbia betroffen, es trifft auch Harvard, Yale und viele, viele andere. Ich glaube, da geht es schon drum, diese Elite-Unis werden als Bastion verstanden, eines vermeintlich, weiß ich nicht, linksgrün versifften, keine Ahnung, wie das in den USA heißt, marxistischen, elitären Woken.
Marxistisch, radikal links. Ja.
Und deswegen geht man jetzt gegen die vor, auf allen Ebenen und eben auch finanziell. Und das ist super gefährlich. Und ich finde interessant, dass die Columbia aber auch schon ein Stück weit einknickt und gesagt hat, dass sie bereit ist, da Trump entgegenzukommen. Und die ersten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler drüber nachdenken, auszuwandern oder es schon tun, wie Tim Snyder.
Siehst du, Max, internationale Parallelen zu dem, was Trump da gerade mit Blick auf Sprache, Medien und Universitäten macht?
Ja und nein. Also ich glaube, es gibt schon eine spezifisch amerikanische Komponente, aber es ist verblüffend. Du hattest es gesagt, ich war Korrespondent in der Türkei, sprich, ich kenne mich ein bisschen aus mit Autokratie und autoritären Tendenzen, aber auch wenn man nach Polen blickt, nach Ungarn, die Playbooks der Autokraten, die ähneln sich schon sehr. Und ganz, ganz oft trifft es zuallererst die Medien, die dann beispielsweise in der Türkei gleichgeschaltet wurden. Es trifft ganz oft die Universitäten, die Wissenschaft als Orte kritischen Denkens. Und dann kommen wir vielleicht noch drauf, immer auch die Gerichte. Die Gerichte sind dann ein ganz, ganz entscheidender Schauplatz, weil oft das letzte Korrektiv, um exekutive Exzesse zu begrenzen. Und deswegen ja, ist es auch in den USA ja jetzt im Mittelpunkt der Auseinandersetzung sind die Gerichte und die Richterinnen und Richter.
Richtig. Donald Trumps Respekt vor dem Gesetz ist, sagen wir mal, begrenzt. Mitte Februar postete er auf X: "He who saves his country does not violate any law." Also wer sein Land rettet, bricht kein Gesetz. Das ist natürlich so eine Andeutung in die Richtung, es gibt ein übergeordnetes, größeres Ziel, das wichtiger ist als all die kleinen, nervigen Gesetze. Welchen Geist siehst du dahinter, Johanna?
Natürlich bettet sich das so ein bisschen ein in diese ganze Verdrehung. Auch das, worüber wir eben gesprochen haben mit der Meinungsfreiheit. Also Trump ist ja immer stärker in diesem letzten Wahlkampf aufgetreten als derjenige, der eigentlich die Demokratie rettet. Also Trump hat sich hingestellt und hat gesagt, ich bin der wahre Retter der Demokratie. Ich bin der Retter des Rechtsstaats. Ich bringe wieder Gerechtigkeit in die USA. Und weil diese Öffentlichkeit so fragmentiert ist und so, ich sage ungern gespalten, ehrlich gesagt, lieber zersplittert und zwar hundertfach, verfängt das dann eben auch. Ne? Also er weiß natürlich mit den Gerichten jetzt, dass die ihm auch nur begrenzt Einhalt gebieten können, wenn er sich einfach darüber hinwegsetzt, was die sagen. Das ist halt einfach noch nicht vorgekommen in der Geschichte der USA, dass jemand sich oder ein Präsident Gerichtsentscheidungen, Urteile einfach ignoriert. Und neulich wurde hier ein Experte gefragt, Ryan Goodman aus New York, was ist denn dann, was passiert denn dann, wenn er das systematisch ignoriert? Und dann sagt er, nichts. Was soll passieren? Das ist sozusagen dann der Super-GAU der Demokratie. Und da steuern wir gerade echt schon hin.
Es gibt da zum Beispiel das Beispiel der Abschiebung von 238 angeblichen Gangmitgliedern in ein Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador. Das hatte ein Richter zu stoppen versucht und dann wurde das aber ignoriert mit der Begründung, die Flugzeuge seien bereits in der Luft gewesen. Das ist ein darüber hinwegsetzen. Gleichzeitig stellen sich nach wie vor Gerichte Trump entgegen. So hat zum Beispiel jüngst ein Gericht die Wiedereinstellung von 17.000 Beamten verlangt und das ist ein richtiger Kampf. Trump geht auch offen dagegen vor. Also dieser Richter, der die Abschiebung verhindern wollte, dem hat er auf Truth Social gedroht, ein radikaler linker Wahnsinniger sei der und er forderte die Amtsenthebung des Richters. Paul, was glaubst du, wie steht es gerade um die Unabhängigkeit der US-Justiz?
Ich bin kein Experte in der Justizfrage in den USA. Ich beobachte das, macht mir Sorgen. Ich bemerke an mir selbst eine Normalisierung, also dass mich irgendwie diese Nachrichten nicht mehr so erschrecken, weil sie halt jeden Tag kommen, was schlecht ist. Ich denke aber auch zurück an das, was wir in der ersten Amtszeit erlebt haben und an die verschiedenen Szenarien, die dort aufgemalt wurden, was alles passieren wird und dass Trump für immer dort jetzt bleibt und er, auch wenn er abgewählt würde, das nicht akzeptiert. Das hat er nicht getan, aber dann haben eben doch Mechanismen gegriffen in den USA. Von daher habe ich die Hoffnung, dass es wieder besser wird.
Max, was denkst du darüber, wenn der Präsident einen Richter so persönlich angreift? Wie bedenklich ist das, wie er da über einen wichtigen Teil der Gewaltenteilung spricht?
Sehr bedenklich. Ich meine, ich habe schon auch Pauls Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm kommt. Ich bin nur vielleicht pessimistischer, weil in der ersten Amtszeit gab es noch mehr Checks and Balances, auch in seinem direkten Umfeld. Da sehe ich im Moment nicht so viel. Und dann ist es genau, wie Johanna gesagt hat, wenn er die Gerichte herausfordert. Am Ende gibt es nicht so viel, was getan werden kann. Ich finde, auch da lohnt wieder der Blick nach Polen. Die polnische, autoritäre polnische PiS-Regierung hatte die Gerichte angegriffen, hat die Justiz umgebaut.
Wurde aber am Ende abgewählt.
Dazu wollte ich kommen. Die konnten sich nicht wehren. Der einzige Weg, es zu stoppen, war die Wahl. Und die wurden abgewählt. Und deswegen, die New York Times hatte neulich ein Essay, der war überschrieben mit The Courts Will Not Save Us. Die Analyse teile ich. Ich
glaub, also die Gerichte werden uns nicht hier aus dem Schlamassel helfen?
Nee, am Ende sind es nur die Wählerinnen und Wähler. Das Problem ist, es sind noch zwei sehr lange Jahre bis zu den Midterms.
Ja, und das Problem ist auch, das muss man ja wirklich dazu sagen, dass auf der Seite der Demokraten einfach niemand ist, der in irgendeiner Form einen Protest anführt.
Erstmal noch an Johanna die Frage, was glaubst du, kann das System der Checks and Balances in den USA die Demokratie Stand jetzt noch vollumfänglich schützen oder gibt's da schon Löcher?
Also Löcher gibt's schon ganz große. Das sehen wir ja gerade, dass der Kongress, also ein Teil der Checks and Balances ist ja die Legislative. Im Kongress haben die Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern. Das heißt, es hängt davon ab, ob sie das nutzen, die Kontrollfunktion des Parlaments auszuüben. Stand jetzt machen sie das eigentlich zero. Könnte jetzt zum Beispiel sich ändern bei diesem Signal-Chat, dass sie da mal gegenhalten. Es war einmal so ein bisschen bei den Nominierungen, ihr erinnert euch an Matt Gaetz, bei dem sich abzeichnete, dass er nicht durchkommen würde als Justizminister. Aber abgesehen davon gibt es da keinen Gegenwind, keine Schranke. Und die Gerichte sind eben das andere. Also deswegen haut Trump ja auch so drauf auf die Gerichte. Eben auch mit dieser wirklich wahnsinnig schwer zu konternden Erzählung, wer gegen mich ist, ist gegen die Demokratie und den Rechtsstaat. So verdreht er das ja, so pervertiert er das ja. Und wenn die Gerichte eben einfach so funktionieren, wie sie funktionieren müssen, also sprich langsam, der Weg geht durch die Instanzen, es dauert dann Monate, vielleicht sogar Jahre, bis dann eine endgültige Entscheidung getroffen ist, da ist der Schaden dann ja schon längst angerichtet. Und das weiß er natürlich.
Viele von den Phänomenen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, waren in einem viel diskutierten Dokument schon enthalten, dem sogenannten Project 2025, eine Art Handbuch, das für Donald Trump von der ultrakonservativen Heritage Foundation, Forschern dort, aufgeschrieben wurde. Es zielt darauf ab, den Staatsapparat radikal umzubauen und Trumps Macht auszuweiten. Er hat immer gesagt, vor dem Wahlkampf noch, also das Papier ist von 2023, er kenne da gar nichts von und so. Das Time Magazine hat nun rausgefunden, dass von dem, was gemacht wurde, bisher 2/3 tatsächlich aus dieser Schrift kommt. Siehst du das auch quasi als Handbuch für diese Administration,
Max? Ja, das finde ich faszinierend und das bringt mich wieder zu dem Gedanken, dass man diese Politiker, diese Autokraten, so will ich ihn jetzt mal nennen, nicht nur ernst nehmen muss, sondern man sollte sie auch wörtlich nehmen.
Ja.
Denn meistens tun sie genau das, was sie zuvor ankündigen. Paul, du wirst es bestätigen, bei Putin war es jahrelang so. Der hat ganz genau gesagt, was er tun wird. Hat man immer gesagt, ach ja, nee, aber das meint er doch nicht so und das ist doch nur für Domestic Audience. Nee, es kam dann ganz genau so. Bei Erdogan exakt das Gleiche und es ist wirklich interessant zu beobachten, wie es sich gerade in den USA so fortsetzt.
Ja, und wenn du Putin ansprichst, ich meine, der hat eben in diesen Tagen gesagt, das sei schon okay, was Trump mit Grönland macht, ja, wo es um eine Annexion geht. Also ich glaube, auch da sind wir, jetzt, ich habe vorhin von der Normalisierung gesprochen, die alle irgendwie, glaube ich, betrifft, dass das schon extrem besorgniserregend ist, auch außenpolitisch.
Einer der führenden Köpfe hinter diesem Project 2025 ist übrigens heute der Leiter des Haushaltsbüros, wurde dort vom Senat im Februar erst reingewählt und die Demokraten sind bei dem Versuch gescheitert, seine Ernennung zu verhindern, hatten gewarnt, er sei der gefährlichste aller von Trump nominierten Kandidaten, aber der ist dort nun auch in Amt und Würden. Und ich möchte noch die amerikanische Politikwissenschaftlerin Laura Field zitieren. Sie sagt, sie wollen Präsident Trump die Instrumente an die Hand geben, mit denen er in einigen Fällen die rechtlichen oder verfassungsrechtlichen Grenzen der Exekutive überwinden kann. Wir haben eben schon gehört, dass der Widerstand der Demokraten erstaunlich schwach ist. Johanna, du hast kurz gerufen, nein. Wie blickst du darauf?
Ich habe gesagt, abwarten, wie der Widerstand aussehen wird oder ob er sich gerade nicht doch entwickelt. Bernie Sanders hat ja die Revolution ausgerufen quasi vor ein paar Wochen und macht jetzt so eine Tour durch die USA, teilweise gemeinsam mit AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, die demokratische Abgeordnete aus New York. Und die haben teilweise über 30.000 Leute inzwischen zusammengekriegt. Also es ist nicht so, dass die Leute gar nicht auf die Straße gehen. Aber die Demokraten sind total uneins, wie sie das kontern. Also es gibt schon einige, die sagen, wir müssen stärker nach rechts rücken, weil offenbar der Wählerwille stärker nach rechts gerückt ist. Mhm. Also Dutzende von ihnen haben bei der Asylrechtsverschärfung gestimmt mit den Republikanern. Dann gibt's Gavin Newsom, an den musste ich vorhin schon denken, als wir über Podcasts gesprochen haben, Gouverneur von Kalifornien, auch ein Frontrunner für die Präsidentschaftskandidatur 2028. Der hat jetzt einen neuen Podcast und hat erstmal Charlie Kirk, einen rechtsextremen Influencer, und Steve Bannon eingeladen, um da mit denen zu plaudern. Also da geht's gerade ganz extrem auseinander. Und wie du sagtest, Paul, es gibt aber nicht so die eine Person, von der man jetzt denken könnte, okay, die schafft es, wie Joe Biden 2020 die Leute hinter sich zu bringen und dafür zu sorgen, dass Trump wieder abgewählt wird.
Das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ein bisschen so, als wenn Lars Klingbeil jetzt mit Götz Kubitschek podcasten würde.
Also ich habe mir den Podcast auch angehört von Gavin Newsom mit Steve Bannon. Das war erschreckend. Und zwar nicht, weil sie gesprochen haben, das kann man schon als irgendwie besorgniserregend betrachten, aber die Art und Weise, also der war fast charming mit ihm, ne, und hat so Witze gemacht mit Bannon, also als Demokrat, und da fragt man sich ja schon, also was versuchst du hier, ja? Also seid ihr so verzweifelt, dass ihr nicht mehr glaubt, genügend Wähler zu bekommen, die eine Ideologie eines Bannon ablehnen? So schien es mir bei Newsom in diesem Podcast zu sein, ja? Aber ich finde jetzt auch 30.000 in einem Land wie in den USA, bei dem, was wir jetzt gerade schon besprochen haben, an tatsächlichem und an möglichen Szenarien, jetzt nicht wirklich viel. Wenn ich mich erinnere an die Zeit 2016, 2017, wie viele damals allein in DC gegen den sogenannten Muslim Ban auf die Straße gegangen sind, ja, das waren direkt in den ersten Tagen Hunderttausende.
Ja.
Früher war ja gegen starke konservative Bewegung in den USA die Wirtschaft noch ein Faktor als Korrektiv. Da gab es oft relativ liberalen Kurs dagegen. Jetzt ist es anders, dass sehr, sehr viele quasi wie Speichellecker hinter Trump herlaufen. Welchen Einfluss hat das deiner Meinung nach, Maximilian?
Finde ich auch bemerkenswert, den Opportunismus gerade der Tech-CEOs. Ich frage mich da ein bisschen, wie lange das noch so bleibt. Die Zustimmungswerte für Trump, die sind in der Tat noch relativ überraschend hoch. En gros, wenn man ins Detail guckt, wenn es um die Wirtschaftspolitik geht, da zweifeln schon viele. Und da sagen, und
deshalb wurde er ja mehrheitlich gewählt, ne?
Genau, wegen der Inflation, aber die geht nicht runter, im Gegenteil. Also das wäre so, wenn man irgendwie über einen Hoffnungsschimmer sprechen will. Ich musste in den letzten Tagen öfter mal an Liz Truss denken. Ich weiß nicht, ob ihr die erinnert. Die war kurze Zeit Premierministerin Englands, ungefähr so lange wie Anthony Scaramucci in der ersten Amtszeit Trumps Kommunikationsdirektor war, also so 10-11 Tage. Und die ist am Ende gestolpert, weil sich die Märkte gegen sie bzw. gegen ihre Politik gewandt haben und sagen, das geht so nicht. Das war mit ihrem Budget, das nicht hinhaute. Und dann war sie ganz schnell weg. Ich glaube nicht, dass Trump da so schnell weg ist, aber das könnte ihn nochmal auf ganz andere Weise unter Druck setzen, auch bei den CEOs, die jetzt noch ihre Aufwartung machen.
Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe mit jemandem gesprochen, der mit Hedgefonds diskutiert hat in New York und mit Leuten, die da eine wichtige Rolle spielen. Und der berichtete mir, dass die Kritik an Donald Trump da schon sehr zugenommen hat, dass die alle sagen, was er da macht und was das für die Märkte bedeutet, ist totaler Wahnsinn und da muss jetzt jemand was tun. Und also wenn das dann irgendwann auch bei Peter Thiel via, weiß ich nicht, Elon Musk wahrscheinlich später, aber dann J.D. Vance ankommt, who knows? Also ich glaube schon, dass da tatsächlich der Druck da ist. Solange in der Bevölkerung, warum sind die Werte so hoch? Flat the zone with shit funktioniert da halt, ne? Also die Themen, die dann jeden Tag neu kommen, die lenken ab, aber die können natürlich auch nur eine gewisse Zeit ablenken. Also bei allen großen Themen, die wir besprechen, also Grönland, Israel, aber vor allem auch Ukraine, irgendwann sagen die Leute ja auch, also du hast jetzt so viel gedroht und hast immer noch keinen Friedensplan, was ist denn jetzt? Also die Themen kommen ja auch hoch.
Der Friedensplan ist natürlich was im Zweifelsfall auch in Kansas oder so niemanden interessiert, ne? Also das ist dann wirklich, ob es sich an der Zapfsäule zeigt. Ich glaube, das Problem ist vor allem, dass auch wenn Trump geht, also er wird ja natürlich nicht noch für eine dritte Amtszeit kandidieren können, auch wenn er es bestimmt versuchen wird. Er wird es bestimmt versuchen auf die eine Weise oder die andere, aber er kann nicht. Aber diese Mager, ne, diese Identität, das ist gehört natürlich total dazu, warum er gewählt wurde nochmal, die nimmt noch zu. Also man hat immer so gesagt, ein Drittel, das belegen auch Umfragen, der Republikaner versteht sich als MAGA, Make America Great Again, also als Teil dieser glühenden Trump-Anhängerbewegung. Inzwischen sind es über 50%. Und das wird natürlich dann echt eine spannende Frage, wenn er irgendwann weg vom Fenster ist, wie geht es damit weiter? Also der Trumpismus an sich, der wird nicht verschwinden mit ihm.
Was ich hochinteressant fand, was mein Kollege oder unser Kollege Bojan Panczewski erzählt hat vom Wall Street Journal, der J.D. Vance interviewt hatte, da vor der Münchner Sicherheitskonferenz, und der berichtete, dass er immer versucht hat, jetzt die Meinung von J.D. Vance zu bekommen, aber der immer nur gesagt hat, ja, but the President und Donald Trump und Donald Trump und Donald Trump. Und wenn man die Interviews beobachtet von allen Ministern und Advisern, also da geht's immer in jedem zweiten Satz geht's um Trump. Und das ist der Hofstaat und das ist der König. Ich glaube, deutlicher könnte es nicht sein.
Ja, und wie geht man jetzt, wenn man von außen mit ihm zu tun hat, am besten mit einem König Trump um?
Also ich denke, dass die Europäer bislang vieles versucht haben, in Verhandlungen und allem Möglichen hinzubekommen. Also ich finde, es wird jetzt mal Zeit langsam für wirklich Klarheit. Da kann man nur hoffen, dass wenn Deutschland dann eine neue Regierung hat, dass wir auch eine Strategie entwickeln, ja, die jetzt nicht bedeuten sollte, die USA sind unsere Gegner, dafür sind wir zu abhängig auch voneinander. Aber also wenn das so weitergeht, glaube ich, brauchen wir ähnlich wie 2016 klare Worte und dann auch Druck.
Lasst uns zum Schluss nochmal drauf blicken, nachdem wir sehr viel auf die amerikanische Innenpolitik geschaut haben, wie der Trumpismus sich auf die Welt auswirkt. Er schielt vor dem Kongress ganz offen darauf, das Territorium der USA zu erweitern.
We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
Wir brauchen Grönland und wir werden es kriegen, auf dem einen oder anderen Wege. Max, imperiale Gelüste, Beleidigungen gegenüber den europäischen Ex-Verbündeten, muss man ja fast sagen, und Sympathien für Russland. Wie verändert Trump gerade die internationale Politik? Bildet sich da sowas wie eine autokratische Internationale?
Ich finde es super gefährlich. Und man kann so ein bisschen drüber lachen, wenn man jetzt so einen Clip hört. Und möglicherweise wird er nicht in Grönland einmarschieren. Aber er schafft damit einen Rahmen, in dem sich Autokraten wie Erdogan oder wie Vucic in Serbien wohlfühlen. Und vielleicht marschiert Trump nicht in Grönland ein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Vucic die Gelegenheit ergreift, nach dem Kosovo zu greifen. Und was solche Konflikte auf dem Balkan dann auslösen können, haben wir in den 90er Jahren gesehen. Und da gibt es ganz, ganz viele andere Regionen. Da ist Aliyev in Aserbaidschan im Konflikt mit Armenien. Putin sowieso, der diesen imperialen Angriffskrieg seit 3 Jahren gegen die Ukraine führt, der sich darin, glaube ich, nur bestätigt sehen kann. Also da findet gerade eine Grenzverschiebung statt, die, glaube ich, die uns noch sehr, sehr beschäftigen wird.
Also dass da lokale Herrscher sagen, also wenn schon der vermeintliche Anführer der freien demokratischen Welt hier Expansionsgelüste hat, sich nicht mehr an Regeln wie Gesetze und Verfassung hält.
Warum ich?
Warum dann ich?
Genau.
Siehst du das auch so, Paul?
Ja, absolut. Also ich habe ja gerade schon den Satz von Putin zu Grönland zitiert. Also, dass Putin sagt, hat er volles Verständnis für, dass Trump jetzt sich Grönland anschauen will. Und es ist ja, ich erinnere mich, 2013, 2014, ich war da auf der Krim und habe das miterlebt und auch in der Ostukraine, wo irgendwann dann Leute gesagt haben, okay, machen wir jetzt einfach eine Abstimmung, ja, wollt ihr zu Russland gehören, ja oder nein? Wie auch immer er das jetzt versuchen wird, alleine diese Reise dorthin und diese Provokation und die Aussagen, die sorgen dafür, dass, ja, wenn ein anderes Land, wie Maximilian sagt, es versuchen oder tun wird, dass egal, was da aus den USA kommt, die sagen können, Moment mal, aber Donald Trump macht das Gleiche.
Ist ja auch mit Blick auf China und Taiwan ganz interessant. Taiwan, das war die Überlebensversicherung bisher, dass das US-Militär da in der Nähe ist. Jetzt macht Trump ganz klar, dass er das amerikanische Militär höchstens dann einsetzt, wenn es ihm persönlich nutzt. Was glaubst du, was bedeutet das für die Sicherheit Taiwans?
Für die Sicherheit Taiwans, da kommt es dann natürlich wieder auf eine andere Frage an, auf seine Sicht auf China. Ja, da gibt es ja eben auch Diskussionen darüber, ob der Grund, warum er so mit Putin verhandelt momentan, damit zusammenhängt, dass er China schwächen will. Dass er in Sachen Taiwan nichts tun würde, das entspricht dann wiederum nicht der Strategie, dass er sagt, wir müssen hart mit China umgehen. Also das ist zumindest kein Automatismus, glaube ich.
Mhm. Johanna, es kam hier eben schon von Paul das Plädoyer, dass Europa jetzt quasi geschlossen und auch mit einer gewissen Härte Trump und zum Beispiel in Sachen Zollpolitik gegenübertreten solle. Was glaubst du, was ist die richtige Strategie für die Europäer?
Entschlossenheit ist sicher gut, Unabhängigkeit vor allem. Also wenn man das demonstrieren kann, das ist ja tatsächlich auch was, was er fordert und was man schon auch ein Stück weit ernst nehmen kann im sicherheitspolitischen Bereich. Also einmal ist es offensichtlich notwendig geworden, weil eben die USA einfach wegfallen als verlässlicher Partner. Aber wenn man jetzt so ein bisschen auf verhandlungspsychologische Aspekte schaut, Beispiel Zölle, im ersten Schritt haben ja Mexiko und Kanada quasi sofort dieses Tit for Tat angefangen, ne, und haben gesagt, okay, wir machen jetzt das und du bekommst das und dann lässt du das bleiben. Und das hat erstmal kurz funktioniert. Also da sagte man dann so, oh, das ist offenbar die Strategie. Man muss ihm dann einfach ein bisschen was geben, was er eigentlich sowieso schon lange hat in den beiden Fällen. Und dann ist er zufrieden und die Wirkung, die Außenwirkung ist gewahrt und das war's. Ich glaube, das funktioniert nicht, sondern diese Schraube dreht er im Zweifelsfall immer weiter hoch. Und je unabhängiger man wird und je stärker man das demonstriert, desto besser im Zweifelsfall. Aber ich glaube, da gibt es keinen goldenen Weg.
Max, siehst du in all den Provokationen und Zumutungen, die Trump darstellt, gerade für Europa auch eine Chance?
Ja, wenn wir endlich den Schuss hören. Ich bin da ganz, ganz bei Johanna. Wir müssen da jetzt einfach unseren Kram auf die Reihe kriegen. Und jetzt in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik unabhängiger zu werden, darüber sprechen wir in Europa seit Jahren. Ich weiß nicht, wann Macron es zum ersten Mal gefordert hat. Es hat nur sehr wenig passiert. Dann gab es den Schock mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Dann hieß es auch, jetzt Zeitenwende, jetzt muss alles anders werden. Und es ist wieder nicht so viel passiert. Vielleicht ist jetzt diese zweite Amtszeit Trumps der Moment, wo es die Europäer hinbekommen. Es gibt erste Anzeichen, aber das ist noch ein weiter Weg, weil wir einfach super, super abhängig waren über all die Jahre und Jahrzehnte von den USA.
Ja, und ich meine, also wir kritisieren ja gerade sehr viel innenpolitisch Friedrich Merz, aber vielleicht trumpft er dann ja da auf bei seinem ersten Besuch im Weißen Haus und schafft es dann das, was Scholz nicht geschafft hat, Frankreich und Polen und Deutschland irgendwie zu einen, zumindest die größeren Länder innerhalb Europas, und dann da mit klarer Sprache aufzutreten.
Er hat ja klar gemacht nach dem Wahlsieg, dass er das erkannt hat, diese Priorität. Das fand ich ganz bemerkenswert. Das war im Prinzip das Erste, womit er dann an die Öffentlichkeit gegangen ist.
Das fand ich auch. Ich meine, Friedrich Merz, der ehemalige Chef der Transatlantikbrücke, mit sehr deutlicher Kritik an Trump. Und ja, wir brauchen unbedingt einen absolut proeuropäischen Kanzler jetzt.
Und was ich interessant finde, da was du sagst, er hat dabei eine andere Taktik gewählt als zum Beispiel Macron oder auch Rutte, der NATO-Generalsekretär. Er hat ja Trump im Wahlkampf und auch kurz danach massiv kritisiert. Ja, also ich glaube, wenn Friedrich Merz jetzt ins Weiße Haus fährt, dann liegt da schon ein dicker Leitsordner mit so Sätzen, die Friedrich Merz in den vergangenen Wochen so rausgehauen hat.
Wir haben ja über viele Angriffe auf die Demokratie in den USA geredet, auch gesehen, wie es zum Teil erfolgreich ist, also wie das System eben nicht resilient genug ist, um all diese Attacken abzuwehren. Ganz zum Schluss, eure Prognose: sollte im Worst Case Friedrich Merz und seine Regierung keinen Erfolg haben und wir im Jahr 2029 eine noch stärkere AfD, die vielleicht sogar regiert, haben, glaubt ihr, dass Deutschland als System resilienter ist, als es die USA sind?
Wahnsinnig schwer zu beantworten. Ich tendiere dazu, ja zu sagen, resilienter vielleicht, aber vor diesen autoritären Tendenzen gefeit auch nicht. Die AfD stand bei 24%, glaube ich, in den allerletzten Umfragen. Da gibt es einen Trend. Der Föderalismus, der hier stark ist, der hilft. Aber ich glaube, es kann, also ich meine, wenn ich in Deutschland, wo dann, muss man verstehen, wie schnell sowas auch kippen kann. Und deswegen glaube ich, da ist kein Land vor sicher.
Also ja, ich glaube schon, dass wir etwas sicherer sind, einfach aufgrund des dann doch unterschiedlichen Systems zu den USA, weil wir kein präsidiales System haben.
Was glaubst du, Johanna?
Ich glaube auch resilienter. Was mich besonders hoffnungsvoll da stimmt, ist einmal so die systemischen Leitplanken. Also du kannst nicht in Deutschland einfach Wahlkreise beliebig zuschneiden, wie das hier passiert, sodass du jede Wahl gewinnst. Das passiert ja hier seit Jahren, ginge in Deutschland nicht so einfach. Wir haben eine mediale Öffentlichkeit, die überhaupt nicht so entfesselt ist wie hier. Es gibt also viele institutionelle Leitplanken und die Zivilgesellschaft erscheint mir doch auch wesentlich aufgeweckter, als sie es hier nochmal ist. Also nicht gefeit, aber auf jeden Fall besser aufgestellt.
Ich hoffe, dass ihr recht habt mit euren hoffnungsvollen Worten. Gegen Ende unserer Hauptdebatte, ich hatte euch aber auch noch gebeten, mir eure Rubriken zur Woche zu schicken. Dinge, die jenseits unseres Hauptthemas noch interessant waren. Und wir fangen mit dir an, Johanna. Deine Rubrik lautet so:
Die Frechheit der Woche.
Ich bin Jahre 1989, das heißt, die RAF kenne ich nur aus historischer Betrachtung und deswegen verfolge ich sehr interessiert den Fall Klette. Und ich muss sagen, mich hat wahnsinnig aufgeregt, wie sie sich da als politische...
Daniela Klette,
genau, die jetzt wegen der mutmaßlichen Überfälle auf Geldtransporter, nicht wegen der RAF, vor Gericht steht. Aber sie und ihre Anwälte stellen es eben so dar, als könne dieser Prozess nicht unabhängig stattfinden von dem RAF. Vorwurf, er sei mit politischem Kalkül geführt. Und gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass ich hier in den USA beobachte, was politische Justiz ist, finde ich das doch einigermaßen frech.
Max, deine Rubrik.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Wir haben über Resilienz gesprochen und ich wollte einmal kurz in die Türkei blicken und über die Türkei sprechen. Ich finde es einfach beeindruckend, nach 22 Jahren Erdogan-Herrschaft, autoritärer Erdogan-Herrschaft, gehen gerade Zehntausende, Hunderttausende Türkinnen und Türken jeden Tag auf die Straße gegen dieses Regime. Da gehört viel Mut und viel Ausdauer dazu. Und das macht mir Hoffnung.
Gerade weil ja auch Erdogan also nicht zuschaut, sondern sehr massiv der Staatsapparat gegen die Demonstrationen vorgeht.
Absolut. Gegen Repression, gegen Polizeigewalt.
Viele Verhaftungen.
mehr als 1000 Festnahmen und trotzdem Tag für Tag, Abend für Abend, junge Türkinnen und Türken, das nötigt einem Respekt ab.
Da interessiert mich natürlich auch deine Einschätzung, dein Blick in die Zukunft. Kann dieser Protest der Bürgerinnen und Bürger eine solche Kraft gewinnen, dass es vielleicht doch zu einem Ende des Erdogan-Regimes führt?
Kann er, aber es ist wahnsinnig schwierig. Es ist ein Stück weit ein Mut der Verzweiflung und es zeigt eben, wenn ein Land schon so weit sich Richtung Diktatur, muss man sagen, entwickelt hat, dann bleibt eben nur noch Straßenprotest. Dann gibt es nicht mehr viele andere Mittel. Aber dass Straßenprotest tatsächlich zum Erfolg führt, passiert dann leider nicht so oft. Ich habe trotzdem ein klein wenig Hoffnung.
Danke, Max. Kleiner Hinweis zum Thema Türkei hat mein Kollege Wolfgang Heim morgen im Heimspiel Katharina Willinger zu Gast, die aktuelle ARD-Korrespondentin in Istanbul.
Erkenntnis der Woche.
Paul, damit sind wir bei deiner.
Deutsche Innenpolitik in dem Fall. Und zwar fand ich besonders spannend in dieser Woche, deswegen meine Erkenntnis der Woche, wie mächtig die Lobbygruppen in Deutschland sind. Und zwar haben mir ganz viele, oder vielleicht auch nicht mächtig, aber auf jeden Fall haben mir ganz viele Politiker erzählt, wie ihre Handys klingeln und sie Nachrichten bekommen und überall wird angerufen, weil diese ganzen Koalitionspapiere geleakt wurden und jetzt alle versuchen, irgendwie die Sätze zu verändern, die in diesen Papieren stehen. Und da dachte ich, das ist echt irre.
Ja, es gab doch mal so eine Zeit, wo sich die deutsche Politik unabhängiger machen wollten von Lobbygruppen, dass da auch dieses Register es gibt und dass nachgehalten wird, welche Kontakte es gibt. Aber du glaubst, da gibt es gerade so ein Rollback, ja?
Ich habe das Gefühl,
ja. Der Lobbyismus lebt wieder.
Vielleicht liegt es auch daran, dass die Union wieder an die Regierung kommt. Ich weiß es nicht. Aber nein, aber dass das so einen Einfluss hat und dass sie alle denken, überhaupt der Gedanke, ja, ich glaube, dass die das dann noch verändern können, das finde ich schon verrückt einfach.
Vielen Dank dafür. Ich bitte euch zum Schluss noch mit mir gemeinsam in die Zukunft zu blicken und das Thema zu erspähen, das wir höchstwahrscheinlich in einer Woche hier im Apotheker Presseclub diskutieren werden. Was wird da das Thema der Woche angesichts der Dinge, die auch anstehen nächste Woche? Ich fange bei dir an, Max. Was denkst du?
Und nächste Woche?
Ich komme aus dem außenpolitischen Ressort, deswegen, sorry, ich kann kein innenpolitisches Thema wählen. Am Montag steht Le Pen in Frankreich vor Gericht. Und wenn sie verliert, dann darf sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht antreten. Das wäre interessant. Ich glaube, es ist ein großes Thema kommende Woche.
Interessanter Punkt. Paul kann innen wie außenpolitisch, kann rechts wie links. Was glaubst du?
Gebe ich zwei. Entweder scheitert der Friedensplan, also Putin, oder wahrscheinlich musst du dich dann doch eher mit dem neuen Streit in der Koalition befassen zwischen Lars Klingbeil und Friedrich Merz.
Es wäre auch meine Vermutung. Johanna, du hast das Schlusswort.
Bestimmt geht es auch um mögliche Folgen des Signal-Chat-Skandals und was sonst wieder hier an Neuigkeiten aus den USA zu euch dringt. Zölle sind natürlich auch noch ein Thema und die neuen Executive Orders, mit denen wir ab Montag wieder rechnen dürfen, wenn Trump vom Golfplatz zurück ist.
Ich danke euch dreien sehr. Das hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und was Besseres kann man über so eine Unterhaltung gar nicht sagen. Vielen Dank. Ein schönes Wochenende. Tschüss.
Danke euch.
Danke.
Ciao, ciao. Danke.
Ciao. Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.